Was waren sie eigentlich, die wirklich heißen Features, die der Mercedes W126 in die Autowelt Anfang der 80er Jahre mitgebracht hat? Wie war das zum Beispiel mit dem damals schon aktuellen Thema Energiesparen, mit dem Antiblockiersystem oder dem Airbag, der damals tatsächlich noch Luftsack hieß? Wie sah es überhaupt beim riesengroßen Thema Motoren aus und wie reagierte Mercedes dann, als BMW plötzlich mit einem V12 im 7er BMW zum großen Angriff gegen die S-Klasse ausholte? Über solche Themen und vieles mehr geht es heute hier bei Motorikonen im zweiten Teil über die Mercedes S-Klasse der Baureihe W126. Und mein Gast ist natürlich auch diesmal der wunderbare Marc Christiansen, der absolute W126-Experte, den ihr wahrscheinlich fast alle von der Website und dem YouTube-Channel namens 5,6 kennt, die er beide jahrelang sehr erfolgreich zusammen mit Johannes Schlörp betrieben hat. Schaut da unbedingt mal auf YouTube rein, falls ihr 5,6 noch nicht kennt. Das lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn leider keine aktuellen Videos mehr nachkommen. Falls ihr Teil 1 dieser Folge noch nicht gehört haben solltet, dann empfehle ich euch, holt das unbedingt nach. Absolut hörenswert, was Marc da schon alles zum W126 ausgepackt hat. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen hier jetzt gleich nach dem Intro los. Aber natürlich nicht ohne meinen kleinen Lieblingshinweis. Abonniert unbedingt diesen Podcast, damit ihr auch den nächsten Teil dieser Folge und überhaupt alle Folgen von Motorikonen nicht verpasst. Hört unbedingt auch mal in die älteren Folgen von diesem Podcast rein mit sehr spannenden Gästen und genauso spannenden Autos. Und abonniert bitte Motorikonen am besten auch gleich bei Instagram und Facebook, damit euch auch da keine Zusatzinfos und vor allem keine Bilder durch die Lappen gehen. Und damit moin moin und servus. Herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit an Bord seid. Und direkt nach dem Intro legen wir auch schon los. Bis gleich.
Hier kommt Motorikonen, die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen.
Die Entwicklungsstory hat Daimler-Benz so gesehen: Komfort, Sicherheit, aber halt Energiesparen. So, Energiesparen war ganz, ganz groß, weil durch die beiden Ölkrisen, in die dieses Auto reingeboren wurde, plus das Auto sollte im Jahr 2000 noch fahrfähig sein, war Energieeinsparen ganz wichtig. Und gerade für die Großserie bei einem Luxusauto sicherlich bahnbrechend, weil Kunststoff ist halt damals eher als billig, wie heute, verschrien gewesen. Und man hat dann zum Beispiel 5 Kilo bei der Heizanlage eingespart. Man hat 3 Kilo weniger bei den Vordersitzen auf die Waage gebracht. Man hat erstmals im Großserienfahrzeugbau hochfeste Stähle verwendet. Stahlvarianten, die ergänzt wurden durch irgendwelche anderen Metalleigenschaften, dadurch dünner gewalzt werden konnten, die gleiche Festigkeit oder sogar trotzdem mehr Festigkeit hatten. Und dadurch hat man alleine auch schon 7 Kilo rausgeholt aus dem Rohbau. 50 Kilo war, glaube ich, der Anteil an hochfesten Stählen. Dann hat man hat so ein bisschen gegengerechnet. Man hat dann 28 Kilo Leichtmetall in das Auto reingebracht, hat 15 Kilo gespart dadurch, hat 38 Kilo mehr Kunststoff reingebracht als beim Vorgänger, dadurch 4 Kilo eingespart. Allein im Vergleich die Stoßfängeranlage wiegt 23 Kilo weniger als beim Vorgänger. Jetzt muss man aber einschieben. Der eine oder andere mag sie vielleicht hässlicher finden als beim Vorgänger. Nur der Vorgänger hatte einfach nur Prallstangen wie ein Ponton. Mhm. Da rollst du gegen die Wand, kaputt. Mhm. Der 126er hat vorne wie hinten erstmals Stoßfänger, die 4 km/h ohne Beschädigung überstehen. Das heißt, du bist im Parkhaus von der Bremse abgerutscht und warst schon so in N irgendwie und bist noch leicht in die Wand gerollt. Ist nichts passiert. Ja. Und so hat Mercedes auch geworben. Es gibt Pressebilder, wo die das Pressefahrzeug in diese rundlichen Fahrradständer reingefahren haben. Der Stoßfänger verbogen ist, er fährt zurück, wischt einmal drüber, nichts. Das war halt so das Novum. Oder die Außenspiegel, die sind ja vielleicht wirklich nicht unbedingt schöner als vom 116er. Die haben aber immerhin 50% Gewicht eingespart. Das heißt, ich habe 2 Außenspiegel zum Gewicht von einem beim Vorgänger. Theoretisch. Der Luftwiderstand kommt ja noch hinzu. Also man hat einen Wahnsinnsaufwand getrieben, sehr, sehr viel Geld investiert, weil witzigerweise, das ist halt wirklich so, auch heute noch ein großes Thema, leicht Bau kostet. Mhm. Die besonderen Materialien kosten, dann vielleicht auch mehr Engineering- oder Entwicklungsaufwand, der da reinfließen muss. Und hinzu mit dem ganzen Gewichtseinsparen kommt halt hinzu, dass der Wagen jetzt 50 mm schmäler geworden ist. Dass durch die Stoßfänger, durch die glattere Oberflächenumströmung man den Luftwiderstand massiv geändert hat. Und der ist bei einem, kurzzeitig war es ein Weltrekord, 0,36 war der CW-Wert und der Vorgänger lag bei 0,41. Kann man sagen, ist jetzt kein Riesenunterschied, ist aber eklatant.
Nee, aber zahlt natürlich alles auf dieses Thema Verbrauch ein. Ne?
Ja.
Bei der Karosseriestruktur muss man vielleicht auch erwähnen, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf, das Thema Crash-Sicherheit.
Ja. Auf jeden Fall.
W126 war da ganz, ganz weit vorne, auch was diesen Offset-Crash angeht.
Ja, genau.
Und der arme Kerl, der das alles schultern musste, als technischer Baureihenleiter sozusagen, war der Werner Breitschwert. Ne?
Ja, Werner Breitschwert war seinerzeit der Entwicklungschef von Daimler-Benz. Witzigerweise gibt es da aber auch immer so, das ist halt immer so ein bisschen ambivalent, weil einerseits gibt es sehr, sehr viele Stimmen, und das, da kommen wir auch noch zu im Laufe dieser Erzählung zu dem Auto, weil eigentlich behandeln wir so ein bisschen auch Daimler-Benz im Großen anhand des W126, weil der Herr Breitschwert war eher nicht so zugetan der Elektronik im Auto. Was vielleicht jetzt schon vorwegnimmt, warum ein Mercedes auf der Car-Jetronic oder auf der KE-Jetronic später kleben geblieben ist, wobei BMW im ersten 7er, 83, 84, schon auf Vollelektronik gegangen ist und im zweiten 7er, 87 schon Richtung CAN-Bus, was bei Daimler-Benz 3-4 Jahre später erst kam.
Ja.
Also man hing da schon so ein Stück weit hinterher. Man war da einfach so, altbacken ist vielleicht auch zu kurz gegriffen, man war auf Sicherheit
traditionell
ausgelegt.
Traditionell geprägt.
Und traditionell,
ja.
Und das braucht man auch nicht.
Ja. Ja. Ja, aber das war natürlich in vielen Bereichen so. Ne?
Ja.
Also wenn man zum Beispiel über die Sechszylinder spricht von der ersten Serie, der M110, das war ja auch so ein bisschen so ein...
Da kommen
jetzt
wir
nicht
auch
sagen Methusalem. Ja,
genau, da kommen wir auch noch zu.
Es gab so ein paar Sachen, die noch aus der ganz, ganz alten, guten Mercedes-Zeit kamen.
Ja, also der 110er-Motor hat meiner Kenntnis nach sein Urgroßvater kommt aus 1951.
Mhm.
Also das ist überhaupt nicht zeitgemäß, auch für 116er eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß. Mhm.
So, aber Herr Breitschwert musste dann auch solche Sachen integrieren wie den ersten Fahrer-Airbag und so. Ne? Da musste er ja auch dran denken.
Absolut.
An solche Geschichten, die dann da auch schon mit integriert sein sollten.
Absolut. Ne?
Und das, glaube ich, da war auch der W126 so ein bisschen prägend dafür, für dieses Gefühl, dass wenn eine neue S-Klasse auf den Markt kommt, dass dann immer auch Innovationen dabei sind, die wirklich prägend sind für die Automobilwelt.
Ja. Das würde ich auch sagen, das fing halt mit dem 116er an, dass du so, die S-Klasse war plötzlich ein Statement. Und der 126er war energieeinsparend und war halt eben bereit für die Zukunft, sprich das Jahr 2000 als so magische Grenze. Du hast den Airbag genannt. Kurz vorher im Vorgänger wurde ABS ja erfunden oder eingeführt.
Richtig, ganz zum Schluss vom W116 gab es das.
Das ist auch, ABS könnte man jetzt auch tagelang drüber sprechen. Kurzform ist, das fing ja, kommt aus dem Flugzeugbau eigentlich. Da fingen die Flugzeuge an, damit die halt einen Blockierschutz haben auf den nassen Landebahnen. Eigentlich sogar eher die Kampfflugzeuge, dann die Passagierjets. Und dann gab es den Jensen, der hatte ein analoges ABS oder ein Anti-Rutsch-System Anfang der 60er. Was aber sich nicht durchgesetzt hat. Dann kamen diese Sicherheitsfahrzeuge, die von der amerikanischen Regierung halt gefordert wurden, die auch alle namhaften Hersteller gemacht haben.
Mhm.
Gibt es auch ganz witzige kleine Fiat-Autos, die so sicherheitsmäßig aufgebaut sind. Und da war eigentlich auch immer klar, Anti-Blockierschutz, dass halt der normale Bürger einfach bremsen kann und nicht nachdenken muss, mache ich jetzt Stotterbremse, wie weiche ich aus? Einfach bremsen und fertig.
Gab es ja damals auch Riesendiskussionen, ob dadurch der Bremsweg nicht länger wird und ob das nicht gefährlich ist. Ne?
Genau, Bremsweg länger, man hätte gar keine Gewalt eigentlich, was der Wagen jetzt macht, wenn man notbremsen müsste und Gewicht und dann Ausfallsicherheit, das waren Riesendiskussionen. Und da war aber Daimler-Benz wahnsinnig federführend, denn es gab schon im Strich 8 dass mit Teldix, die Firma gibt es auch schon lange nicht mehr, ein Anti-Block hieß das System, wurde vorgestellt der Presse. Ich meine, es war irgendwo 71, 72. Da hat man das Anti-Block-System vorgestellt und hat sich ganz breitschwellig hingestellt und gesagt, das kommt in 2 Jahren in Serie. Das kann man dann kaufen. Das heißt, der 116er war eigentlich so entwickelt worden, es gibt ein Anti-Block-System, sehr zeitnah. Der Strich 8 sollte das bekommen in der Modellpflege 1973, also Aufpreis. So, wir kennen die Geschichte.
Kam nicht.
Mhm. Dann hat man bei ABS, um das nur einmal mit abzufrühstücken, hat man in den Entwicklungspartner quasi gewechselt, Teldix, das ist nichts geworden. Meiner Kenntnis nach war das Problem der Computer, der Mikroprozessor plus diese Radnabendrehzahlsensoren. Da gab es Probleme und da hat man sich auf die bekannte Marke Bosch berufen. Und mit Bosch zusammen hat man dann entwickelt. Und letztendlich hat man es dann vorgestellt im 116er, ich glaube Mitte 78, verfügbar ab Ende 78. Und dann kam ein Novum. Bosch und Mercedes oder Daimler-Benz haben gesagt, wir beharren hier nicht auf den Patentschutz, sondern natürlich gibt es Anteile, die man bezahlen muss, wenn man es nutzen möchte. Und hat dann quasi Porsche und BMW die Möglichkeit gegeben, ihr könnt auch ABS nutzen. Mhm. Und meiner Kenntnis nach gab es dann 78 in kurzen Abständen den 7er, den 928 und eben den 116er als weltweit einzige Autos mit einem ABS-System zu kaufen. So, wir kennen die Story. Es ist heute Serie. Es ist, glaube ich, Pflichtserie für Neuzulassungen seit über 20 Jahren mittlerweile. Mhm. Und es ist nicht mehr wegzudenken.
Ist auch keine dumme Idee.
Nee. Ja. Und auch die anfänglichen Probleme, die gab es natürlich schon mit Regelgüte. Dass man jetzt sagt, der Bremsweg war vielleicht anfänglich nicht unbedingt besser. Aber heute ist, ich meine, jeder Porsche-Fahrer und Porsche-Wagen würde man nie denken, dass der ohne ABS diese Bremswege erreichen würde. Also ich glaube, die Story ist da geschrieben. So, du hast den Luftsack, wie er in den 70er Jahren gerne tituliert wurde.
Er hieß tatsächlich Luftsack, ne? Er hieß sogar in offiziellen Presseverlautbarungen von Mercedes hieß er Luftsack. Ich glaube sogar im ersten Prospekt hieß er noch Luftsack.
Das kann sein, ja. Luftsack oder halt R-Bag. Mhm. Also es war schon so immer so deutsch, englisch, denglisch zusammengemixt. Ja, der Airbag muss man auch, das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Ich glaube sogar erfunden hat eigentlich das Patent. Also es war nur eine Idee in den Gedanken, war ein Münchner, glaube ich, der in den 50ern ein Patent einer aufblähbaren Box, die in den Innenraum geschoben wird, vor den Passagier und ihn aufhalten soll zum Rausfliegen. Weil Gurte gab es ja damals nicht. Ich glaube, Volvo war der Einzige, der in den 50ern mit Gurten experimentiert hat, großartig. Außer halt wieder mal die Luftfahrt. So, und diese Airbag-Geschichte ist auch ganz spannend. Man hat dann immer so ein bisschen das gehabt. Und Mercedes hatte auch, glaube ich, schon seit 69 gibt es Bilder, Strich 8 Coupés, die in Wände reinfahren, wo ein unfassbarer großer Beifahrer-Airbag drin ist, der quasi den Beifahrer gefangen nimmt. Also der schützt ihn nicht, der drückt ihn in den Sitz und der kann sich keinen Millimeter bewegen. Heißt, das war wahrscheinlich eher kontraproduktiv in der Sicherheit. Aber durch diese ganzen Entwicklungen, die auch durch die Mondfahrt getrieben waren, so Treibtabletten, Prozessor, Rechensysteme, Aufprallsensoren, das ist alles mehr oder weniger Militär- oder Mondlandetechnik, hat dann die US-Regierung gesagt, für diese Sicherheitsautos, ihr braucht ein passives Rückhaltesystem. Der Amerikaner steigt da ein, kümmert sich um nichts und soll geschützt sein. Heißt automatische Gurtanlegesysteme, gibt es ganz viele. Kennen manche vielleicht auch aus den 80er Jahren Golfen, also VW Golf 2 mit so einem Automatik-Zweipunktgurt. So Sachen gab es im 116er übrigens auch. Oder natürlich das Elegantere, ich mache einen Airbag, einen Luftsack im Lenkrad, sprich eine Armaturentafel. Und der Mercedes ist der Erfinder irgendwo des serientauglichen Airbags. Aber die ersten Autos mit Airbags kamen tatsächlich aus den USA. Denn es gab das ACRS, Active Cushion Restraint System von General Motors. Und dann gab es quasi du konntest ein Auto kaufen und konntest für eine geringe Gebühr, ich glaube, das war schon viel, aber ich meine so irgendwie 1.000 Dollar, wahrscheinlich heute so 3.000, 4.000 Euro, also schon viel Geld, aber du hast dann an einem Feldversuch teilgenommen. Du hast dann deinen Cadillac, Buick, whatever, mit 2 Airbags bekommen und hattest dann quasi die Zukunft in deinem Auto. Das wurde 2 Modelljahre, so 73, 74 ungefähr getestet. Und dann wurden ganz viele Unfälle aufgenommen, wo die Leute halt überlebt haben wegen dem Airbag. Und dann wurde das alles so gemacht. Und dann waren aber die Kosten, glaube ich, das Problem. Und es gab noch, der Beifahrer-Airbag war eine Druckgasflasche. Also wenn da Probleme entstanden wären, wäre das einfach aufgegangen, dann wäre der Beifahrer-Airbag da gewesen. Also die Technik, glaube ich, die Auslösetechnik und diese Sicherheit, die Erprobbarkeit, Das war nicht so gegeben. Wir haben das Thema eingeschlafen, weil die amerikanischen Autohersteller auch gesagt haben, das ist zu teuer, das können wir nicht serienmäßig anbieten. Und dann ist das Thema eingeschlafen. Daimler-Benz allerdings hat das immer weiter verfolgt, seit diesen ESF-Fahrzeugen, fand das total spannend. Und witzigerweise, wurde mir mal erzählt, hat sogar Bruno Sacco bei der Airbag-Erprobung mitgemacht. Denn eigentlich wie immer üblich, du arbeitest in der Autoindustrie und kriegst natürlich mal irgendeinen Testwagen, den du einfach übers Wochenende mitnimmst, kostenlos, fährst dann dahin, wo du hin willst und gibst den Wagen wieder ab und schreibst nachher einen kleinen Report, was ist passiert, was nicht, dass diese Autos halt schneller altern, dass du schneller erkennst, wo liegen Probleme. Ja. Und da hatte Bruno Sacco wohl, ich weiß nicht, ich glaube, es war sogar ein Strich 8, ein Auto mitgegeben bekommen für eine längere Zeit, weil er nach Italien fahren wollte. Und da drin war ein Airbag-Auslösesteuergerät verbaut, aber kein Airbag. Und er fuhr damit nach Sizilien und da gab es damals nicht so viele gute Straßen, viele Schotterwege, Schlagwege und sonst was. Und dann wollte man einfach gucken, wenn der Wagen mal so nicht europäisch genutzt wird, sagen wir jetzt mal.
Löst das aus? Was, genau. Löst das aus oder nicht? Ja, ne? Habe ich plötzlich so ein Ding im Gesicht?
Ja. Würde eine Fehlauslösung stattfinden? Ja, nein. Mhm. Und da gab es eine Fehlauslösung in diesem Steuergerät tatsächlich, hat man nachher festgestellt. Und dann gibt es nämlich, also ich habe auch heute noch größtes Vertrauen in einen Airbag von einem W126, mehr Vertrauen als in einem, sage ich mal, Renault Ford Anfang 90er, weil da gab es ganz viele Bilder, wo Dinge Bagatellschaden hatten und plötzlich waren die Airbags draußen.
Obwohl du wahrscheinlich so einen Aufkleber in der Tür drin hast, wo draufsteht, dass der 2011 abläuft oder so.
Guter Punkt, guter Punkt. Ich glaube, damals war das 10 Jahre, das heißt 1998. Also meine Airbags sind seit 1998 nicht mehr gut, theoretisch. Genau. Nee, also dann wurde die Hammerschlagmethode erfunden. Das heißt, man hat dann festgestellt, dass es doch Themen passieren können bei einer Nutzung. Heute nennt man es auch Abuse. Man fährt ja heute Autos mit 40 km/h auf querliegende Schienen, wo die Achse vorne wegbricht, um zu gucken, dass eben keine Airbags auslösen. Mhm. Oder fährt die Autos, gibt es auch viele Videos und Bilder von 116ern, die dann quasi bei 100 einen Jump machen von über einem Meter und dann voll durchfedern und aufsetzen. Da darf der Airbag nicht auslösen. Mhm. Und diese Hammerschlagmethode war halt, dass die plötzlich reingebracht haben in das Steuergerät, die Zeitkomponente. Also der Schlag ist entscheidend, aber wie kurz der ist. Weil ein richtiger Crash, ein Unfall, passiert in einem Augenzwinkern. Und eben nicht, dass du bam, bam, bam mehrfach da Steine gegenknallen und der Wagen so aufsetzt. Mhm. Das ist viel langsamer als ein echter Unfall. Mhm. Und da hat man diese Komponente reingebracht. Und das können wir alle Bruno Sacco ankreiden, dass er da mitgeholfen hat. Ja. So, auf jeden Fall der Airbag. Der wurde bei Daimler-Benz immer weiterentwickelt und es gab dann letztendlich, wäre er beinahe noch im 116er auf den Markt gekommen, denn es gab irgendwann 77, 78 einen Großversuch, hieß das, und da hatte man ein Airbag-Lenkrad, das sah aus wie dieses mit diesen geriffelten Hubtasten im 116er, aber mit Airbag. Und man hat 1000 Fahrzeuge, Strich 8er, 116er und 123er, mit einem Airbag ausgerüstet und hat die im Fuhrpark fahren lassen. Hat aber auch Probandenversuche gemacht, dass man gesagt hat, hier, wir testen jetzt mal eine neue Klimaanlage, fahren Sie mal durch Stuttgart, stellen Sie mal rum und irgendwann hat hinten Sitzende eine Taste gedrückt, dann bumm, ging der Luftsack los. Ob Mann, Frau, alt, jung, das Lenkrad verreißen, schreien, einen Schock bekommen, weil das kannte man ja nicht, hat dann quasi Live-Versuche gemacht.
Um Gottes Willen.
Aber es ist nie was passiert. Ja, es ist nie was passiert.
Hat keiner einen Herzinfarkt bekommen?
Kein Herzinfarkt.
Das hätte ich jetzt vermutet, dass sowas passiert.
Kein Verreißen und sonst wie. Mhm. So, aber der Airbag war sogar doch noch nicht fertig, als der 126er rauskam. Denn er stand zwar immer, ich glaube, er stand auf der IAA 77 ein Demonstrator von diesem Airbag. Und 79 natürlich auch. Aber letztendlich, die allerersten Autos mit Airbag wurden im Dezember 1980 ausgeliefert.
Genau.
Und damals auch nur Fahrer-Airbag. Und Beifahrer Gurtstrammer. Das heißt, der Fahrer hatte keinen Gurtstraffer oder Strammer. Mhm. Das war getrennt. Mhm. Und kostete, müssten wir jetzt nachgucken in der Preisliste gleich mal, ich meine um die 1500 D-Mark. Was heute auch mit Sicherheit das Doppelte in Euro grob wert wäre.
Genau. Und ab Modelljahr 88, also spätes 87, gab es dann auch den Beifahrer-Airbag.
Ja. Wobei da wurde Mercedes überholt von Wettbewerbern. Mhm. Weil ich meine, Porsche hatte schon 86 für den US-Markt gewisse Modelle mit Doppel-Airbag, weil das war dann ein Verkaufsthema. Mhm. Da hat Mercedes übrigens auch auf den Patentschutz verzichtet, denn der Airbag war dann, also man hat so ein bisschen drauf verzichtet. Die S-Klasse gab es mit Airbag und dann gab es, glaube ich, ab September 82 oder sagen wir mal Ende 82 gab es alle Mercedes mit Fahrer-Airbag. SL, der neue 190er und der 123er Und dann hat man zeitgleich damit so ein bisschen gesagt, ihr könnt das auch alle nutzen. Ob da jetzt Gebühren geflossen sind, weiß ich nicht, aber keine extremen.
Mit Sicherheit, oder? Einfach nur nett sein.
Wir sprachen ja schon über ein Detail. Es gibt ja diese kleine Sitzverstellung mit dem Sitzschalter. Ja. Da war Daimler-Benz ganz, würde man jetzt modern sagen, picky oder pingelig. Da wurde der Patentschutz auf maximalste Länge ausgehalten. Ja. Weswegen es kein einziges Auto gab, bis vor, glaube ich, 5, 6, 7, 8 Jahren, der diese Mimik in der Tür haben durfte. Ein einziges Auto hat es mal probiert. Das war der allererste Lexus LS400 1989. Der hatte als Japan-Variante einen kleinen Sitzverstellschalter. Und da hat Mercedes gesagt, diese Autos werden nicht in USA und Europa verkauft. Das haben also mehrere probiert. Da hat Mercedes wirklich gesagt, das ist unsere Idee, unser Mimik, sage ich jetzt mal, unser Produkteigenschaft, die wollen wir nicht teilen. Aber in so Sicherheitsthemen war man da nicht so. Weil man wusste, es geht um die Sicherheit. Also können wir jetzt sagen, der 126er war irgendwo mit das erste Auto mit ABS. Es war definitiv das erste echte Serienauto mit einem guten Airbag, weil mir ist es nicht bekannt, dass ein Mercedes aus den 80er Jahren einen einfach so willkürlich ausgelösten Fahrer-Airbag hatte. Das kenne ich wirklich nicht. Und es gab einen Crashtest, jetzt greifen wir ein bisschen in die spätere Zeit. Es gab mal einen Crashtest, das war glaube ich 1992. Da hat die Zeitschrift Autobild Daimler-Benz geholfen. Wir suchen den ältesten 126er mit Fahrer-Airbag, würden den gerne kaufen und gegen die Wand fahren. Weil damals, das wurde eben angesprochen, war eigentlich der Airbag hält 10 Jahre. Da war man sich sicher, das kriegen wir hin. Man hat dann ein ganz frühes Auto gefunden, ein 500 SEL, ehemals BASF-Vorstandsfahrzeug, der natürlich diesen Airbag hatte und hat den dann, ich weiß nicht mehr, ich glaube, der hat auch 200.000 oder 300.000 Kilometer gelaufen. Deswegen hat man ihn auch nur frontal, nicht Offset-Crash, also frontal in die Wand gefahren. Der Airbag ging problemlos auf, alles gut. Und dann hat man gesagt, wir sagen 15 Jahre. Und was viele nicht wissen, heute spricht man da nicht mehr drüber. Heute heißt es eigentlich Lifetime. Theoretisch ist heute so ungeschrieben, 25 Jahre hält das theoretisch. Mhm. Mhm. Und länger will einfach keiner. Eine Garantie hast du auch nicht, dass der nach 24 Jahren noch geht, weil das Auto ist dann so alt. Aber du kannst heute eigentlich sagen, das ist wirklich ein Autoleben.
Ja, das ist eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte, dieses System. Ne? Wenn man überlegt, was es inzwischen alles gibt. Seiten-Airbags, Gurt-Airbags.
Window-Airbags, hier Hüft-,
Knie-Airbags. Total irre. Ja.
Alles.
Ja.
Wobei, das hatten diese Sicherheitsfahrzeuge ja auch. Da gab es dann auch diese Strich-8-basierten Mercedes-Autos. Dann saßen da vier Dummies drin. Die sind mit 80 km/h an die Wand gefahren. Die hatten vier Airbags. Und die Druckwelle im Innenraum war so extrem, dass die Seitenscheibenrahmen nach außen gebogen wurden. Also die hätten wahrscheinlich alle überlebt, hätten aber alle blutige Trommelfälle, weil keiner mehr hören konnte, was hier los ist, durch diese Druckwelle. Und das gibt es ja auch witzigerweise mittlerweile. Also es hat Mercedes im 116er und den ESF-Fahrzeugen entwickelt. Und der 223 hat ja einen echten Fond-Airbag. Der 222 hat hinten den Beltbag rausgebracht. Also Mercedes hat da nach wie vor, ist da ganz, ganz weit vorne in Sachen Sicherheit für den Insassen. Was andere Hersteller so nicht machen. Die machen halt, die sind auch sicher natürlich, dass diese Euro NCAP-Variante heute ganz gut, dass man da so davon ausgehen kann, eigentlich ist jedes Auto relativ sicher. Aber ich würde mich trotzdem immer noch sehr, sehr wohl fühlen, wenn ein Unfall, dann bitte mit einem Stern auf der Haube.
Unbedingt, ja.
Ja. Und da kommen wir,
zumindest ein Airbag vor der Nase.
Genau, du hast es angesprochen. Offset Crash können wir ja auch kurz eintauchen. Und da gibt es ja einen Namen, Bella Bareni.
Klar.
Und genau, also die Kurzform ist dieser Offset Crash, der seitlich versetzte Frontalaufprall.
50%.
Damals versetzt. 50%. Ja. Also überhaupt nicht realistisch, aber deutlich realistischer als mit 100% in die Wand zu fahren. Da war das allererste Auto weltweit mit ganz langer Pause der W126. Aber auch eigentlich nur linksseitig. Also ein Rechtslenkerauto hatte nicht unbedingt die gleiche Sicherheit wie ein linksgelenktes Auto. Das war damals so.
Jetzt sind wir so tief im Thema Sicherheit und Hightech, und also Hightech von damals. Jetzt müssen wir zu Lowtech zurückkommen und ein bisschen über die Motoren sprechen. Sorry, wenn ich das so mit Lowtech einleite. Aber es gab halt tatsächlich, wir haben es gerade vorhin schon mal angesprochen, tatsächlich ganz am Anfang, als die S-Klasse auf den Markt kam, den M110 in der S-Klasse.
Genau.
Das war damals der 280 SE sogar noch als S.
Und als S.
Als Vergasermotor sogar.
Ja.
Das war ein Motor, der kam aus den 50er Jahren eigentlich. Ne? Natürlich wurde der immer frisch gehalten, ja, muss man schon dazu sagen. Aber die technische Basis war eigentlich uralt zu dem Zeitpunkt. Ne?
Ich glaube, dass das auch in dem von mir zitierten Buch zum C111 ein Stück weit angerissen wird. Also Daimler-Benz war schon sehr, sehr konservativ, hatte auch sehr, sehr konservative Kunden, war aber irgendwo auch so sehr modern. Das zeigt ja witzigerweise, man hat einen 108er da stehen gehabt, ein total spießiges, luxuriöses Auto und daneben steht ein Kunststoff C111. Beide im gleichen Zeitkontinuum. Mhm. Ja? Also total verrückt, so linke Tasche, rechte Tasche. Und man hat so ein bisschen schon versucht, modern sein zu wollen. Das haben ja sehr viele Firmen gemacht. Jetzt kommt der Wankelmotor. Da will ich auch gar nicht zu viel drüber erzählen. Aber meiner Kenntnis nach war so ein bisschen, man hat sehr viel rumgewankelt in der zweiten 60er-Jahre-Hälfte.
Sehr viel, ja, ja.
Und wollte sowas auch mal irgendwann in Serie bringen. Der 107er wurde mit Wankelmotor intern getestet. Hat das aber nicht geschafft für den 116er. Hat aber so dann irgendwie, der V8 kam ja im 600er. Dann hat man festgestellt, irgendwie ist der Motor toll. Gerade die Amerikaner finden das super. Die haben alle V8. Die Hubräume wurden jährlich vergrößert in den USA. Wo so der größte Mercedes V8 eigentlich ein Witz war mit 4,5 Liter. Hat das ja dann im Vorgänger, im 108er, 109er eingeführt. Und hat dann aber festgestellt, irgendwie wir brauchen auch einen Sechszylinder. Hat aber das jahrelang nicht so wirklich entwickelt. Weil der 300 SEL, das müsste der M100... Nicht 56, weiß ich jetzt gerade nicht, aber das wissen die Zuhörer, es gab im 109er einen Leichtmetallmotor,
richtig,
ja. Sechszylinder, ja. Der theoretisch auf den Flügeltürer zurückgeht. Mhm. Und dieser Motor war nicht unbedingt vollgasfest, war aber auch in der Luxuslimousine egal, weil der brät ja nicht die ganze Zeit mit 180, 200 über die Autobahn. Und aus diesem Motor mit ein bisschen umentwickelt, und jetzt kommen die Italiener wieder, ich sage immer, das soll nicht abfällig sein, aber die Italiener, so Alfa Romeo zum Beispiel, Doppelnockenwelle, das war ja alles Standard bei denen, so Rennen, heiße Motoren, die aber auch schüttelten im Leerlauf. Und da hat dann Mercedes sich anscheinend genötigt gesehen, gefühlt gesehen, wir brauchen einen Doppelnockenwellenmotor. Mhm. Sprich, wir machen einen neuen Kopf für den alten Motor. Mhm. Und so ist dann der M110 entstanden, der ja eigentlich schon so 69, 70 auf den Markt kam, kann man sagen. Im 116er dann theoretisch neu war oder auch State of the Art, weil damals war auch die Frage nicht, ob der Wagen jetzt 12 oder 15 Liter verbraucht. Sechszylinder war die Frage, ja oder nein.
Richtig.
So, und zum Beispiel habe ich ein Zitat, weil wir 126er besprechen. Als die Baureihe in der Zeitschrift Mod Ende 1979 quasi mal so vorgestellt wurde, war O-Ton, die Schwachstelle der neuen S-Klasse ist der antiquierte Sechszylindermotor M110. Du hast es selber gesagt, also der kommt eigentlich aus 1951, wurde dann angepasst und als größte Überarbeitung war eben 1971 ungefähr, dass er M110 wurde aus den ganzen Varianten. Und als Beispiel ist ganz witzig, wenn man das jetzt vergleicht, diesen Motor mit dem V8-Motor, mit dem neuen Alu-Motor, 5,0 Liter V8 plus oder ein 2,8 Liter Sechszylinder, das Gewicht war für den Sechszylinder 235 Kilo. Das sind 25 Kilo mehr als beim 5 Liter V8 Leichtmetall. Also ein und Leistung war zwar immerhin 185 PS, war also schon okay, aber es war auf jeden Fall, es war ein Motor.
Aber diese Taktik oder diese eher Strategie, immer die Grundmechanik des Motors so lange am Laufen zu halten, hat natürlich auch dazu geführt, dass das grundsolide Triebwerke waren. Man hatte natürlich ganz, ganz selten bei Mercedes so Dinger, wo man sagt, der Motor, der taugt eigentlich nichts oder so. Mhm. Und dann hat man das auch relativ schnell korrigiert. Also die hatten selten wirklich so Motorthemen, wo man sagt, besser Finger davon lassen.
Aber es war nie, sagen wir mal, es war auf Höhe der Zeit schon, aber es war nie der Motor.
Ja.
Also ich glaube, dass die V8 Leichtmetallmotoren, die ja 77 mit dem 450 SLC 5.0, sehr schwieriger Name, als 5 Liter vorgestellt wurden, der war definitiv auf Höhe der Zeit. Da hat man ganz viele, da kommen wir gleich noch zu, ganz viele Themen eingeführt, erstmals, die es vorher nicht so gab. Der Sechszylinder war einfach da. Da war der BMW Sechszylinder viel, viel besser. Ja. Die Alfa Romeo Sechszylinder wahrscheinlich auch, wobei die dann vielleicht auch nicht so langzeitfest waren. Es war halt einfach ein Sechszylinder. So,
der wurde ja später dann auch abgelöst durch den M103. Aber Klar, ich glaube, für so einen großen Wagen war natürlich statusgemäß eigentlich immer der V8, den es am Anfang als 3,8 Liter gab und als 5 Liter, und du hast es gerade schon gesagt, eingeführt wurde der 5 Liter als Alu-Motor. Das war ja die Baureihe M116 und M117, also der große Hubraum M117, der kleine Hubraum M116. Eingeführt wurden die ja schon viel früher, waren ja schon im späten W108 drin, aber da eben noch als Grauguss und zum ersten Mal als Alu-Motor in dem SLC Coupé 5.0.
Genau.
Und dann eben in der S-Klasse als Alu-Motor.
Ja, da muss man jetzt auch wieder ausholen, du hast es selber ja gesagt, also der Motor kommt aus den 60er Jahren.
Basiert eigentlich auf dem M100, also so rein technologisch, der, Ironie der Geschichte, wie mir Erhard Melcher neulich erzählt hat, eigentlich als Alu-Motor geplant war, dann aber eben als Grauguss-Motor in Serie ging.
Ja. Wahrscheinlich auch, weil Daimler sich so ein bisschen da gescheut hat, auf das modernere Leichtmetall zu gehen.
Ja.
Kosten und sonstige Themen.
Ja, und natürlich beim W100 war es auch egal, wie ob der Motor jetzt 200 Kilo mehr wiegt oder weniger. Ja. Das war da in dem Fall egal.
Ne? Die Saga kennen ja wahrscheinlich auch die meisten Zuhörer, der 6.3. Genau. Du hast ja selber einen frisierten in der Garage. Ja. Und der 6.3, da gibt es ja den Erich Wachsenberger, der dann heimlich mit irgendwie ein paar anderen Freunden spitzbübisch in einen wahrscheinlich vom Fahrversuch ein bisschen runtergerockten 111er Coupé diesen Motor mal reingeworfen hat vom 600er.
Auch in Pagode.
Und Pagode. Ja. Und ist dann einfach so gefahren. Und dann gibt es ja diese Saga, dass am Werkstor irgendein hochrangiger Ingenieur stand und dann fuhr dieses Coupé vorbei. Und
Herr Uhlenhaut. Herr Uhlenhaut war das.
War das der Uhlenhaut?
Ja, Herr Uhlenhaut hat gesagt, mit was sind Sie denn da gestern bei mir vorbeigefahren?
Genau. Und dann wollte er sofort das Auto sehen, hat sofort das Schild alles eingestellt. Das machen wir nicht. Das wollen die Herren nicht. Und dann wurde aber doch heimlich weiterentwickelt und dann kam das Ganze so ein bisschen, hat ein Geschmäckle bekommen, ein positives. Ja, und the rest is history.
Also die ich glaube, der Vertriebsvorstand hat noch versucht, das Projekt auszubremsen und hat vorher gesagt, dass man davon nur wenige Dutzend verkaufen kann. Ja. Aber es wurde dann ja doch mit knapp 6.500 wurde es dann doch ein Markterfolg, zumindest für damalige Verhältnisse.
Ja, ja, absolut. Und auch vor allen Dingen, das, so weit hat man damals noch nicht gedacht, aber auch so eine Art Leuchtturm, sagt man ja heute, ein Marketingerfolg für die Marke. Weil Zeit lang...
Wahrscheinlich würde man heute Brand Shaper
sagen. Ja, genau, ein Brand Shaper. Ja. Weil eine Zeit lang war dieses Auto ja das schnellste deutsche Fahrzeug. Der hat ja auf jeden... Und das ist auch so eine Sache, das verdrängt man heute gerne. Man fuhr früher alles, was die Maschine hergegeben hat auf der Autobahn. Man ist nicht 140 gefahren. Als Opa mit Hut, ja. Als moderner, vitaler Mensch hast du deinen Wagen voll gefordert. Weil es gab auch kein Problem. Da hat der Porsche Lichthupe gemacht und du gingst rüber. Weil der Porsche war schneller. Und der Witz war der, dass diese biedere Limousine, die ja nicht erkennbar war von vorne, dann den damals neuen 911 2,0 oder 2,2 glaube ich sogar.
Der 2,2 war da aktuell.
Zur Seite gedrängt hat. Also er war schneller als der Porsche, der schnellste. Er war schneller als der schnellste Ferrari. Nur ich glaube an Maserati war ebenbürtig. Also man hat ein Auto gekauft, was sehr unauffällig war, mehr oder weniger, barock aussah, mit einem dünnen Bakelit-Lenkrad, Lenkradspiel, Hubringchen, ohne Gurte und fuhr mit dem Ding allem davon, was es gegeben hat.
Wenn man die Kohle hatte. Ne?
Wenn man die Kohle hatte.
Er kostete, glaube ich, zu Beginn schon 39.000 Mark. Das Wahnsinn. War damals natürlich schon echt ziemlich viel. Ich glaube, ein Käfer kostete 5.000.
Ja, doch noch weniger, glaube ich.
Ja. Wir sind ein bisschen abgeschweift, genau, aber total zu Recht, weil eben der M116 und der M117 V8 zurückgehen oder zurückzuführen sind auf diese M100-Konstruktion. Insofern sind wir da schon völlig richtig.
So, die V8-Motoren wurden dann, sagt man so schön, das ist auch ein Daimler-Wort, glaube ich, demokratisiert. Die wurden dann also dem Volk in der S-Klasse gegeben, 108, 109, erst 3,5 Liter. Der 4,5, der war immer so ein bisschen ein Tabuthema in Europa, in Deutschland. Richtig, ja. Den in den USA war das Standard, 3,5er, 4,5er. Ich glaube, da gab es fast gar keine Sechszylinder mehr. Das waren immer 280 SE, 3,5, 4,5. Sonderrolle immer der 109er, 300 SEL 4,5 oder eben 6,3. Das waren so die Überautos. Dann war der Motor ganz klar im 116er, war ganz klar gesetzt. Hier gibt es zwei verschiedene V8, 3,5, 4,5. Angeblich war der 6,9 als Evolution schon irgendwo 73 fertig. Dann kam aber Energiekrise und hat sich nicht getraut, dieses Auto auf den Markt zu bringen.
Was aber dann wiederum ein, wir schmeißen jetzt hier mit Zahlen um uns, aber das war ja wiederum ein M100.
Ein M100, ein bisschen auch frisiert, größerer Hubraum, 6,9 Liter circa.
Gleichzeitig mit Trockensumpf.
Ja.
wegen der Einbauhöhe im genau. E116.
Der hatte einen Trockensumpf, nicht weil das ein Sportauto sein sollte, weil einfach, da sieht man dann, wie die Autos sich verändert haben. Der 116er ist wahnsinnig platt gedrückt im Vergleich zum 108er.
Eigentlich aus Styling-Gründen.
Genau, dann hat man gesagt, wir brauchen einen Trockensumpf. Mhm. Es war auch der allererste Mercedes. Ich weiß jetzt nicht, wer wirklich der Erfinder war, aber es war wahnsinnig ein Novum. Hydraulischer Ventilspielausgleich, sprich Hydrostößel an dieser Motor. Nichts mehr Ventil einstellen, dieser ganze Quatsch, der bei allen Autos alle 10.000 Kilometer notwendig war früher. Das hat eine Tankstelle für einen gemacht, das war normal. Plus Trockensumpf, genau.
So hatte man dann mit dem 450 SEL 6,9 der Baureihe W126 hatte man dann 116, hatte man dann so eine Übergranate, wo der Nachfolger, der 500 SE bzw. SEL, der Baureihe W126, ja so ein leichtes Downgrade war. Ne? Zumindest in der PS-Zahl und auch im Hubraum war das dann natürlich nicht so eine direkte Anknüpfung an das, was vorher da war.
Aber du hast jetzt eigentlich die Geburtsstunde übersprungen, weil wir waren jetzt so gedanklich 1975, 6.9, schnellste Limousine der Welt.
Richtig.
Das erste Mal, dass eine Zeitschrift, die früher deutlich unabhängiger waren als heutzutage alles so, es gibt ja immer so ein bisschen da, munkelt man ja rum, gekauft und hier und da. Damals war die Motorpresse nicht unbedingt gekauft. Klar, die wurden hofiert, Champagner empfangen und hier ein bisschen Röllchen und da. Aber es waren noch, das waren ehrenwerte Leute. Und die haben sich hinreißen lassen, haben geschrieben, das beste Auto der Welt. Ja. Das war der 450 SEL 6.9. Ja. Also es muss eine Zeit gewesen sein, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Parallel hat Porsche einen Turbo erstmals auf die Straße losgelassen. So, dann gab es diesen Übertypen, der aber für keinen erreichbar war, aber ein Fabelwesen, man hat ihn sehr oft gesehen. Ich glaube, der wurde knapp 8000 Mal gebaut, also auch wahnsinnige, für so einen kurzen Bauzeitraum von 4,5 Jahren, wahnsinnige Stückzahl. So, aber Mercedes oder Daimler-Benz müssen wir auch wieder, das ist das Spannende. Wir springen ständig in die 50er und 60er, weil das halt alles dazugehört.
Ja.
Jetzt müssen wir kurz zurückspringen über das Drama von Le Mans. Silberpfeil, Crash. Daimler-Benz sagt, wir machen keinen Motorsport mehr. Das ist vorbei, machen wir nicht mehr. Man hat dann aber trotzdem so ein bisschen geduldet, weil das für die Serienfertigung ganz gut war, Rallye-Sport. Die Heckflosse war wahnsinnig erfolgreich, auch mit Frauen am Steuer, was für damals sehr, sehr modern war. Heute ja nicht mehr so modern wäre, also einfach normal. Also die Heckflosse war immer im Rallye-Sport. Die Pagode war viel im Rallye-Sport, Eugen Böhringer als Beispiel.
Genau.
116er irgendwie gar nicht, Strich 8 witzigerweise auch nicht.
Der SLC war im
So, jetzt komme ich nämlich auf den SLC, danke, genau. Dann hat man gesagt, wir machen da wieder was. Das ist gerade so ein Thema, Opel war wahnsinnig erfolgreich. Italiener waren auch viel in der Rallye unterwegs. Parallel, du hattest ja Herrn Melcher bei dir, gab es ja AMG mit der roten Sau. Anfang der 70er. Also das Thema Motorsport hat die Leute in Stuttgart nicht losgelassen. Also hat man gesagt, was machen wir? Weil der SLC wurde, glaube ich, 76 erstmals eingesetzt. 450 SLC in den Afrika-Rallyes, was es da alles gegeben hat. Und man wollte irgendwie so ein bisschen einerseits die Vorerprobung machen für den neuen 126er, aber natürlich auch wieder so ein bisschen die Krone zurückholen. Wir sind eine moderne, zukunftsgerichtete Firma. Denn dann gab es nämlich den 450 SLC 5.0, der so ein bisschen die Zukunft zitiert hat. Man sagte wirklich, das Auto, was heute schon die Zukunft hat, mit diesem Leichtmetallmotor, erstmals mit Heckspoiler, also Heckflügel, Frontspoiler, zwei Farbkontrastlackierungen, Leichtbauhaube vorne, hinten, die Alufelgen, den Leichtbaumotor. Dieses Auto hat dann quasi diese Zukunft vorweggenommen, die der 126er dann wirklich zur Spitze getrieben hat. Und jetzt kommen wir auf die Motoren, die du genannt hast, 116, 117. Das Besondere war halt, dass die einen Niederdruck-Kokillenguss der Aluminiumlegierung hatten. Und das war eigentlich ein Arbeitsverfahren von der Firma Reynolds. Die Motorblöcke kamen von der Firma KS aus Neckarsulm. Und das Besondere war halt, dass Aluminiumkolben im Aluminiummotorblock aufeinanderlaufen. Dass man quasi in einem Ätzverfahren Siliziumkristalle aus dieser Alulegierung rausgeätzt hat. Und dann lief quasi
so die Theorie, ohne Laufbuchsen.
Genau, das war auch wirklich hinauf. Keine Stahllaufbuchsen, sondern lief Alu auf Alu mit eben dazwischen Siliziumkristallen. Und so einfach war das. Und so hat man dann einen wahnsinnigen Gewichtsvorteil rausgeholt im Vergleich zu den vorigen Motoren. Genau.
Was ist denn deine Lieblingsmotorisierung? Du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, 300er reicht dir eigentlich. Du bist eher so Fraktion rein Sechszylinder, ne?
Also damals, als ich mein Auto gekauft habe, es war ja vor gut 20 Jahren, war das so, aber natürlich auch notgedrungen, so als noch nicht ganz Studentmensch, aber Studium vor Augen, war das natürlich utopisch, eine S-Klasse. Mhm. Da bin ich auch meinen Eltern dankbar, dass das so nicht abgelehnt wurde, dass der Junge das machen darf. Andere hätten vielleicht gesagt, du treibst dich in den finanziellen Ruin als junger Mensch, aber das wurde so, dass der Junge weiß schon, was er da macht, weil es einfach nur ein 300er war. Ich glaube, ich würde heute zwei Typen als die besten dieser Baureihe wählen. Es sind jeweils Fahrzeuge der zweiten Serie, das heißt ab September 85, dann den 500er, aber leistungsgesteigert hießen die ab 987. Das ist, glaube ich, so das beste Auto, wenn du viel, viel Langstrecke fährst, weil der hat eigentlich nur drei Gänge, also die erste Fahrstufe nimmt der Wagen nie. Mhm. Und die dritte Fahrstufe kann der drehen bis 220, dann würde er erst in die vierte Fahrstufe schalten, also kurz vor Vmax, also Höchstgeschwindigkeit. Das heißt, du hast ein irre niedriges Drehzahlniveau, einen 5-Liter-Motor, eine Anti-Klopf-Regelung, das ist so, das war ganz weit oben. Zwar immer noch eine KH-Tronic, also eine kontinuierlich elektrisch ergänzte Bosch-Einspritzanlage, um den Cut tauglich zu machen. Und ohne Frage, also der wird natürlich gerne mal von V8-Fahrern belächelt, weil dem zwei Zylinder fehlen, sagen die, der 103er. Der M103, sprich der modernste Sechszylindermotor, den Mercedes, also wir haben ja gesagt, 1951 war irgendwo die Roots vom Vorgängermotor M110 und der M103 hat keinen Vorgänger. Man hat da eine ganz neue Familie, M102, M103, mit aber auch den Dieselmodellen OM601 bis 603. Das war eine Motorenfamilie. Mhm. Und das war die Familie der 80er Jahre, die bis ins Jahr 2000 laufen sollte oder lauffähig sein sollte. Mhm. Und der M103 wurde ja auch bis ungefähr 1994 verbaut. Es gab zuletzt, der letzte Wagen war ein 300e Firmatic. Das war das letzte Auto, der dann schon E-Klasse hieß im 124er, der noch den M103 hatte. Also da sieht man, und die Presseberichte, Mod, Automotoren, Sport, da gibt es mehrere Zitate, die sinngemäß sind, das ist der beste BMW Sechszylindermotor. Weil BMW war halt das war der Sechszylindermotor, war seit den 60ern BMW, das war eine Kunst, das konnten die. Ja. Und dann hat man plötzlich gesagt, dass Daimler-Benz jetzt auch einen BMW-Motor bauen kann und hat ihn quasi geadelt. Weil der sehr, sehr drehfreudig ist, einen sehr tollen Motorlauf und vor allem das Witzige ist, sehr, sehr starke Charaktere hatte. Also ein 300e 124er ist ein Rennwagen und trotzdem sehr verbrauchssparsam, also verbrauchsarm. Und mit den nur 180 PS im 300 SE kann man eigentlich ganz gut leben.
Es gab dann später, du hast gerade die Mopf schon angesprochen, später gab es ihn auch als 2,6 Liter. Ja, also als Sparversion sozusagen.
Auch genau, wenn wir jetzt bei dem Thema Motoren bleiben, genau, dann können wir jetzt quasi die erste Serie abschließen. Also es gab
halt. Wir nehmen mal die Modellpflege vorweg, wir kommen dann nachher nochmal genauer drauf, aber beim Motorenthema kann man ja da schon mal ein bisschen vorgreifen. Und bei den V8-Motoren gab es dann eben als Hubraumerweiterung, dann wurde der 380er zum 420er und der 5 Liter blieb.
Der blieb, genau.
Kriegte aber noch einen großen Bruder, nämlich den 560er.
Genau. Also wir haben, die erste Serie hatte den 280er, den 380er, 500er. Der 280er war als S, du hast ihn erwähnt, die Vergaser-Variante. Das zeigt auch so ein bisschen, wir hatten den Herrn Breitschwert, so ein bisschen dieses doch noch ein Vorsichtsprinzip. Mhm. Wir bleiben mal konservativ. Mhm. Wenn der Opa Josef, der immer den Vergaser-Mercedes fuhr seit den 60ern, der will jetzt keine Einspritzanlage. Der braucht einen 280S. Und witzigerweise, speziell im 126er kenne ich den Begriff halt und das ist auch jetzt gar nicht irgendwie, soll gar nicht rassistisch oder abwertend sein. Dieses Auto hieß tatsächlich intern der Kolonial-Mercedes, weil der 280S war das Afrika-Auto. Mhm. Wirklich jeder zweite Buschhäuptling oder Dorfchef, sage ich jetzt mal, fuhr damals einen 116er oder den Nachfolger 126er und immer als Vergaser. Heute nennt man das Schlechtspritländer, weil das war halt damals nicht möglich, dort so eine Spritqualität zu haben wie in Europa oder USA. Und deswegen sicherheitshalber der Vergaser. Und du hast jetzt die Nachfolgergeneration angesprochen, M103. Der Witz war der, man hatte ursprünglich geplant, nur in der S-Klasse, nicht im 124er, einen Nachfolger dieses Kolonial-Mercedes zu machen, nämlich einen 300S. Es gab wohl Versuche mit einem 3-Liter-Vergasermotor. Dann hat man aber dann doch gesagt, nee, das ist irgendwie die Anteile oder Verkaufsanteile oder ist nicht zeitgemäß. Marketing, Presse, was könnte da so alles
passieren? Zu altertümlich.
Und den verkaufen dann vielleicht nur noch in Afrika. Ja. Den kauft sonst keiner. Und da hat man gesagt, machen wir nicht. Also machen wir einen kleinen, den 2,6 Liter, den es ja auch schon gegeben hat. Weil der war im 124er ein ganz klarer Motor.
Richtig, genau.
Hatte dort auch den 280er Vergaser ersetzt. Mhm. Der 280e ist der 300er. Der 260er ist der 280 Vergaser theoretisch. Also hatte den Motor. Im kleinen 190er gab es ja auch dann einen 2,6. Später allerdings, also war der Motor da, hat man den genommen, fertig. Mhm. So, dann gab es die V8-Modelle, die dann in der Modellpflege die neue KE-Jetronic bekommen haben. Dadurch gab es beim kleinen Motor eine Hubraumänderung. Dann hat man so ein bisschen gemerkt, es gab ja auch keine Ölkrise mehr. Es gab, glaube ich, so ein bisschen eine Ölthematik im Jahr 1980. Da gab es mal so ein bisschen eine Krise. Dann kamen aber die Katalysatoren aus den USA ganz schnell um die Ecke, dass es dann hieß, ja, das Auto wird jetzt schadstoffarm. Weil das hat auch heute jeder vergessen. In den 80ern gab es ja Diskussionen wie Ozonloch und saurer Regen. Der Baum stirbt. War auch mit Sicherheit kein witziges Thema.
War ein Riesenthema, ja.
War ein Riesenthema. Dann kam aber irgendwie der Katalysator, die katalytische Abgasreinigung. Und da hat Daimler-Benz auch ganz, ganz weit, waren die immer ganz weit vorne. Und die zweite Serie zur IAA 1985 war eigentlich serienmäßig mit Katalysator.
Was aber immer zu der Zeit jedenfalls Leistung kostete.
Hat Leistung gekostet, hat Verbrauchsnachteile gehabt und war den Leuten auch nicht koscher. Und das größte Problem war allerdings, es gab nicht flächendeckend bleifreien Kraftstoff. Mhm. Zum Beispiel in der Ostzone, in der DDR, gab es das gar nicht anfänglich. Da hatte man wirklich als Transitreisender große Probleme. Man kam nicht nach Berlin, gab keinen Kraftstoff. Mhm. Weil der Katalysator wäre bei Bleikraftstoff sofort zerstört worden. Das wäre irreparabler Schaden. Und da hat Mercedes dann etwas kreiert, was eigentlich fast kein anderer Hersteller hatte. Nämlich ein Rüff-Fahrzeug. Mein 300 SE ist übrigens ein offizieller Rüff.
Ach, okay. Mhm.
Ein Rüff, also ein Rückrüstfahrzeug. Das heißt, das ist ein normaler 300 SE, der aber keine Lambda-Sonde hat, keinen Katalysator hat und auf dem Motorsteuergerät einen anderen Abgleichstecker hat und dadurch quasi verbleibt fahren kann. Also er kann beides fahren, hat aber keinen Cut. Ist aber vorgerüstet dafür, dass man das sehr schnell nachrüsten kann. Und das war so ein bisschen das Fahrzeugprogramm. Du hast jetzt gerade den Spitzentyp angesprochen, da will ich jetzt auch drauf hinaus. Es gab ja bei BMW, also es gab den 6.3, den 6.9. Dann gab es die IAA 79, da hat man Daimler-Benz sich erdreistet, und da würde ich sehr gerne Vorstandsprotokolle mal lesen, erdreistet, dass man gesagt hat, der 6.9er wird durch einen 500 SEL ergänzt. Mhm. Du hast es vorhin angesprochen.
Ersetzt, nicht ergänzt, sondern ersetzt. Ne? Also sind ja einfach mal fast 2 Liter Hubraum weniger.
Ja, ja, vor allen Dingen, das ist ja wirklich ein Typenkennzeichen bei Mercedes, war immer so ein zweischneidiges Schwert. Viele haben es haben wollen, um zu protzen, was habe ich für einen Typen. Es gab ja früher schon, dass auf dem 200D 250 Benzin aufgeklipst wird, weil das ist halt dann... bist du direkt mal 3 Stufen höher in deiner Nachbarschaft, bis du kalt startest. Ja? Und du hast plötzlich den aristokratischen Kunden das rechte Typenschild weggenommen. Weil da stand immer 6.3 oder 6.9. Beim Diesel stand da 3.0. Also es war immer ein Adelstitel, wenn rechts ein Hubraum stand.
Naja, und ganz ehrlich, ich als Graf hätte mir, oder als Vorstandsvorsitzender, hätte mir natürlich nach meinem 6.9er schon mindestens ein 7.5 gewünscht oder so. Ne?
Genau, irgendwie sowas. Ja. Und das war halt so eine witzige Zeit, weil ich glaube, da gibt es auch Unterlagen so ein bisschen drüber oder auch alte Mod- oder AMS-Hefte, dass bei Daimler-Benz sowohl wie auch BMW öfters mal berichtet wurde, so Gruß aus der Motorenküche. Beide haben in den Ende 70er Jahre mit V12-Motoren experimentiert, weil es gab ja nur bei Jaguar einen V12 oder Lamborghini, aber es gab sonst keinen V12. Rolls-Royce hat ja auch V8, zwar großvolumige. Und das war so ein bisschen, glaube ich, diese Entwicklungsgeschichte. Dann hat man sich erdreistet, wir bringen jetzt nur einen 500er SEL raus, musste man kaufen. Deswegen gab es den ja auch als Sonderausstattung mit HPF, mit hydropneumatischer Federung, die vorher nicht bestellbar war. Du musstest den größten Motor nehmen. Jetzt konntest du auch einen 380 SEL kaufen mit HPF. Also war das witzigerweise schon auch wieder eine Demokratisierung.
Aber immer die Langversion. Ne?
Genau, aber es gab keinen Spitzentyp mehr. So, dann hat man also angefangen zu entwickeln, was können wir machen, was wollen wir machen. Parallel gab es so ein bisschen die Diskussion, es kommt ja bald ein neuer 7er und der könnte mit einem V12 kommen, das wusste man. Also hat man die Modellpflege entwickelt und dann im September 85, was 1,5 Jahre ungefähr vor Vorstellung des neuen BMW 7ers E32 gelegen hat. Also es war so ein bisschen Glaskugel, aber die haben sich schon immer ausgetauscht. Also es war schon auch mehr als Glaskugel. Und hat dann gesagt, wir machen wieder einen Spitzentypen. und holen alles aus diesem Motor raus, nämlich Hubraumergänzung, also Erhöhung plus noch so ein paar andere Zutaten und machen dann einen 560er, der eigentlich, du hast es vorhin schon gesagt, ehrlicherweise ein 550er hätte sein müssen.
Ich glaube, es waren 5547 Kubikzentimeter.
Es war so knapp, dass er dann eigentlich ein echter 5,6 gewesen wäre. So, und das Witzige ist, das werden die wenigsten wissen, das kann man auch auf 5,6 auf dem Blog nachlesen. Du wirst das Foto auch bei dir teilen in deinen Stories und so. Mercedes hatte intern überlegt, dass rechts eine 5,6 stehen soll. Es gab fertige Schilder, da stand 5,6. Für rechts. Das heißt, normalerweise wäre ein 500 SEL 5,6 ab der Modellpflege verfügbar gewesen. Und hat dann irgendwie rum überlegt und gemacht, das geht nicht, wollen wir nicht, keine Ahnung. Und dann hat man einen 560er entwickelt. Aber es gab de facto diese Überlegung. Weil es gibt Bilder, wo du das ist das allererste Auto, quasi das Mock-up der zweiten Serie Facelift. Das ist ein braunes, Milan-braunes, kurzes Modell. Der hat keine Abgasanlage, hängt kein Endtopf drunter, hat die neuen Schürzen, die neuen Felgen, die neuen Beplankungen und hat hinten rechts Bohrlöcher, zwei Stück im Heckdeckel und links drei Bohrlöcher. Der Witz ist der, ab der Modellpflege wurden die Schilder nicht mehr gesteckt, wie früher mit so Pins, sondern geklebt. Das heißt, man hat einerseits die Technik geändert, man klebt, also rationalisiert, weil du brauchst nicht mehr bohren und hat rechts dieses Schild wegfallen lassen. Und da kenne ich leider auch nicht die echten Vorstandspapiere und Gründe, aber es ist Fakt. Wir hätten beinahe heute einen 500 SEL 5,6.
Lustig, ne?
Ja.
Und auch lustig, dass man sich nicht getraut hat, noch ein bisschen weiter zu bohren und einen 6,0 draus zu machen, denn AMG hat sich das getraut. Ne? AMG hat den M117 genommen und da 6 Liter Hubraum rausgewirkt.
Wobei man jetzt natürlich, wenn wir jetzt über die Spitzenmotorisierung mal sprechen, wir hatten ja eben ein bisschen 103, da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zurück. Weil das für mich so eine Herzensangelegenheit ist. Das ist ja schon wirklich ein toller Motor, auch wenn er nur 6 Zylinder hat. Es kam dann ja irgendwann eben der neue 7er, tauchte so auf, BMW bringt den E32, 7er BMW und das war ja wirklich ein sehr gutes Auto. Und du siehst schon so ein bisschen, finde ich, der ist sehr nah am 126er ausgerichtet. Die haben eine sehr ähnliche Designsprache, finde ich. Langer Heckdeckel, lange Haube, flaches Greenhouse, also Verglasung obenrum. Aber natürlich sonst komplett anders.
Ne? Na, man musste das ja auch endlich mal schaffen. Ne? Also der Vorgänger BMW hatte
der
das
ja nicht. Der sah eigentlich aus wie ein W140, witzigerweise.
So ein bisschen, genau. Und da hat man das aber schon probiert mit dem 745 Turbo. Hat man versucht, da so ein bisschen ranzureichen. Das hat nicht so richtig geklappt.
Ja.
Und dann musste man jetzt natürlich endlich mal den Nagel richtig reinhauen. Und dann kam dieser Schockmoment, als tatsächlich dieser V12 dann da stand auf der Messe.
Ich glaube, du hattest bei dir ja auch schon mal einen sehr, sehr tollen Podcast mit dem Burkhard Göschel, der ja eigentlich familiär ein Daimler-Benz-Geschöpf ist.
Ja.
Und dann aber zu BMW ging und da ging es ja
sein auch Vater war bei Mercedes in der Motorenentwicklung.
Genau. Und da ging es ja dann auch um den V12, weil der Witz ist der, bei BMW hat man eigentlich ganz smart gedacht, weil eigentlich sind das 2 Sechszylinder. Das ist gar kein V12. Und ein V8 hat man nicht hinbekommen, hat man anscheinend sich einfach eingestehen müssen zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir müssen ja auch eins bedenken, das werfe ich jetzt mal hier rein. Das Problem hatte BMW und auch Mercedes. Ingenieursmangel ist vielleicht zu weit gegriffen, aber man hatte nicht diese Ressourcen für diese ganzen Wünsche und Ideen, die man machen wollte, Ende der 80er, für die 90er Jahre, das alles parallel zu machen. Das ging nicht. Und deswegen musste man sich schon sortieren, was machen wir jetzt? So, und dann kam halt der BMW auf den Markt mit 6 Zylindern, die wiederum natürlich sehr, sehr gut waren. Aber Mercedes hatte ja einen ebenbürtigen Motor. Da hatte der einzige Vorteil bei BMW war, dass es noch ein bisschen potenter war. Es gab ja den 735i mit mehr Hubraum als den 300er Mercedes. Also der war eigentlich eine Stufe minimal höher. Dafür hatte Mercedes den 420er. Dann gab es den 750i und später IL, also den V12, 5 Liter. Ich meine, es waren 220 kW, 300 PS.
Genau.
Das war der Hammer.
Das war der Hammer.
Weil bei Mercedes hörte es dann auf mit dem Katalysator bis zur Leistungssteigerung Ende 87. War mit Cut, waren es lächerliche 242 PS. Also nichts im Vergleich zu diesem BMW. Und das hat anscheinend bei Mercedes dann keine Ruhe gelassen. Du hast ja gerade schon AMG angesprochen. Da können wir auch gleich noch drüber reden. Es gab nämlich quasi einen unter der Hand gehandelten frisierten 560er am Werk. Und da gab es einen Sondercode und der hieß 822. also SA-Code 822, was dann bedeutet ECE-Fahrzeug Leistungssteigerung.
Ohne Cut.
Genau, dieses Auto hat komplett den Katalysator verloren, ist auch nicht offiziell nachrüstbar, weil das Steuergerät diese Kennlinie für die Lambda-Sonden nicht besitzt. Hat auch keinen Kraftstoffabgleichstecker, der muss mit Superkraftstoff getankt werden. Wohingegen alle anderen Mercedes konnte man abstecken, umgleichen auf Normalkraftstoff für Auslandsfahrten oder so. Hatte einen Fächerkrümmer, Abgaskrümmer, also jetzt nicht einen 8-fach Fächer, aber hatte die 4 zu jeweils 2 zusammengeführt, also so einen halben Fächerkrümmer pro Seite. Hatte eine deutlich erhöhte Verdichtung von statt 9,0, 10,0. Und wahnsinnige 220 kW, 300 PS. Und dieses Auto hat es wirklich geschafft, als 560 SEL ECE 822-Code in 6,8 Sekunden 0 auf 100. Ja. Und damit war man komplett ebenbürtig mit dem V12. Und da gibt es eine Automotoren-Sportausgabe, ich glaube irgendwie 87, wo beide Autos so von hinten auf dem Cover zu sehen sind.
Genau, das war der Test 87 in der Automotoren-Sport, wo tatsächlich der 7er die S-Klasse geschlagen hat.
Ich möchte nicht wissen, was da in Stuttgart-Untertürkheim im Vorstandsgebäude los war.
Vor allem, ich habe das Heft gestern noch in der Hand gehabt, da gab es ja nicht nur diesen Testbericht, in dem viele Vorzüge der S-Klasse hervorgehoben wurden, das muss man durchaus sagen, ja, auch zum Beispiel, dass der 560er einen viel besseren Antritt hatte als der V12. Aber nach diesem Artikel kam noch ein zweiter Artikel in diesem Heft von Klaus-Peter Becker. Da stand oben drüber Wachablösung und die Unterzeile war: Im Wettstreit um das beste Auto der Welt liegt BMW erstmals vor Mercedes.
Absoluter
Horror.
Man war ja gewohnt, dass man einerseits mit dem 116er damals hatte man keine Konkurrenz. Es gab den BMW, das war der E3 nämlich, glaube ich. Also E3 war ja so ein 60er-Jahre-Luxusauto, so groß wie ein Strich 8, aber auf Level des 108er angeblich von BMW positioniert, mit den großen Sechszylindermotoren. Ich glaube, der größte war damals der 3.3, wie hieß denn der?
LI.
Das war das Spitzenauto oder ein 450 SEL. Also ich sag mal, wenn ich Unternehmer gewesen wäre, Chefentwickler, was ich was, von irgendeiner großen Firma oder Firmeninhaber, natürlich ein
4,5. Das war ganz einfach, ne? 4,5 gegen 3,3. Ich meine, was nimmt man da?
Absolut. Und wenn man hinten gesessen hat, war ganz klar, dass dann der große Mercedes besser war als der auch später verlängerte BMW. Und so kam dieses Wettrüsten. Dann kam der 6,9er, ich habe es vorhin gesagt, das beste Auto der Welt. Das hat kein anderer, hat diesen Titel bekommen. Der 126er startete mit diesem schwierigen Erbe. Ist das beste Auto der Welt? Zum Glück wurde das sehr schnell klar, auf Fülle dieser ganzen tollen Sachen, Innovationen, war es das beste Auto der Welt. Dann kam der 560er, das beste Auto der Welt, ja, aber halt auch PS-Leistung wegen Katalysator, 242 PS, sehr, sehr mau. Dann kam der V12, das sticht natürlich, und jetzt wurde die Krone. Zumindest mal Krone, wie man so schön sagt, Krone wieder gerade richten und ab dafür, die Krone war schief.
Obwohl man alles rausgewürgt hatte.
Alles
rausgewürgt. Du hast es gerade gesagt, die ECE-Version. Dazu kamen dann noch so Geschichten. Ich glaube, das gab es nur beim Coupé. Wir sprechen nachher auch noch über die Coupés. Aber Aluhaube und Alu-Heckdeckel, um wirklich noch die letzten Gramm irgendwie rauszuwürgen. Andere Hinterachsübersetzungen beim 560, damit die Beschleunigung kleines bisschen flüssiger wird.
Ja, das hat aber, glaube ich, alles nur das Coupé. Also der 560 Limousine hatte keinen Leichtbau in der Richtung, das hat man da gelassen. Ja. Wobei, man darf das nicht komplett sagen, dass es das nicht gab. Für die USA, also Daimler-Benz war immer schon, das muss man auch sagen, ich will jetzt nicht dann das Glamour dieser Marke kaputt machen, aber man hat schon sehr auf Kosten geschaut. Denn es gab immer schon eine Alu-Haube und Alu-Heckdeckel für die Limousine, allerdings nur für die Dieselmodelle in den USA. Weil da gab es irgendeine Gewichtsbesteuerungsklasse und ich meine, die Grenze war 1500 oder 1600. Und das hast du nur geschafft mit einer Alu-Haube und Alu-Heckdeckel, dass der 300 SD dort reinkam.
Na, und den Trick hatte man ja beim SLC zum ersten Mal angewendet, du hast es vorhin erwähnt. Also das war ja, hatte ja schon fast eine Tradition dann beim Mercedes.
Genau, genau. Nee, also der 7er BMW hat definitiv die Mannen, das darf man so sagen, weil ich glaube, da gab es damals keine Frau in der Entwicklungsabteilung auf höherem Level, durchaus aus ihrer Trance, die in Erfolgsverwöhnt war, herausgerissen.
Ja, regelrecht durchgeschüttelt. Ne? Und du hattest vorhin so ein tolles kleines Broschürchen in der Hand, so ein Leitfaden für den Handel, für eine Argumentation, warum jetzt ein V12 nicht so gut ist wie ein V8, um potenziellen BMW-Kunden vielleicht doch noch ein Mercedes nahelegen zu können.
Genau.
Sowas gab es tatsächlich als Druckschrift, die dann für den Handel verteilt wurde.
Genau, also es gab immer bei allen Herstellern, Mercedes hat es aber auf die Spitze getrieben, das hieß dann Schulung, Verkauf, Inland von der Marketing-Kommunikationsabteilung der Daimler-Benz AG. Und dann ist die Frage halt quasi Argumentation für den 6, 8, 12-Zylinder im Pkw. Und das fängt halt an, Mercedes-Benz 12-Zylinder gab es schon vor 50 Jahren. Was denn für welche? Und dann macht man die Silberpfeile der späten 30er Jahre, zeigt man. Man erdreistet sich sogar, den T80, diesen Überrekordwagen,
der nie gefahren ist,
hier der abzubilden. Einfach
heutzutage im Museum an der Wand hängt.
Genau, und dann ich zitiere es einfach mal, ich lese es einfach mal ab. Was wollen wir mit der Aussage, Mercedes-Benz 12-Zylinder gab es schon vor 50 Jahren und mit den Bildern zum Ausdruck bringen? Nun, zum einen, dass von einem 12-Zylinder schon immer eine besondere Faszination ausging, auf jeden Automobilisten, und das sind wir schließlich alle. Zum zweiten, dass wir die 12-Zylinder-Technik durchaus beherrschen. Wir fragen uns aber, ob es aus heutiger Sicht sinnvoll ist, einen 12-Zylinder Mercedes-Benz Pkw anzubieten, und wollen Ihnen dazu auf den nächsten Seiten Antworten geben. Das heißt, man merkt schon so ein bisschen, warum. Und zum Beispiel sagt man hier, der 12-Zylinder-Motor, ja, es gibt ihn. Dann Gewicht negativ, dann Drehmoment, Reibungsverluste. Also man vergleicht hier dann automatisch schon den 57er mit dem 560er und sagt, der 560 SEL-Motor wiegt 205 Kilo, der 750er aber 240. Schlecht. Die Beschleunigung ist beim 560 SEL von 80 auf 120, 6,6 Sekunden, im BMW 57er 7,2. Das heißt, du bist ja schon viel schneller in Milano mit dem 560er als mit dem V12. Und dann von den Reibungsverlusten brauchen wir gar nicht reden und. Also man vergleicht hier komplett, das war halt so ein bisschen die Zeit. Und das Schöne ist, das hat mir mal jemand erzählt, das kennen vielleicht auch manche, die sich da wirklich sehr, sehr stark mit befasst haben. Es gab dann um die Ende 80er Jahre, so 87 rum bei Daimler-Benz, so einen Witz, so einen Herrenwitz. Nach dem Motto, nennen Sie mal den Hersteller der 7er-Reihe, Anfangsbuchstabe ein B. Es ist nicht BMW, man meinte damit Boeing. Und das zeigt so ein bisschen, dass man die Hosenträger sehr, sehr straff sitzen hatte und sich sehr sicher war, man hat das bessere Auto, trotz der weniger Zylinder.
Ja, aber natürlich spricht da auch so ein bisschen Rechtfertigungsdrang draus. Ne? Und da gab es also eine Abteilung bei Mercedes, die sich mit der Verfassung von solchen Schriften beschäftigt hat.
Ja.
Es gab aber auch eine andere Abteilung bei Mercedes, die sich mit der Konstruktion eines eigenen V12 dann ganz schnell beschäftigt hat.
Ne? Ja, oder noch besser. Also ich habe mal mir die Mühe gemacht, auf 5,6 findet man das noch hier und da. Ansonsten kann man auch mir eine E-Mail schreiben und oder sich bei dir melden, dann kann man das gerne auch mal rausgeben. Ich habe mal angefangen zu gucken, was alles evolutionär quasi im 126er von Tag 1 so verändert, verbessert wurde. Und wie wild das Gewitter war in Untertürkheim, sieht man alleine daran. Da gibt es kein exaktes Einflussdatum anhand von Fahrgestellnummern. Aber seit Juli 1988, hieß es in irgendeiner internen Schrift, fließt eine verbesserte Schalldämmung in die Serie ein. Spezielle Schaumteile um die Fondlautsprecher in der Hutablage, Laschen in der Hutablage, die den Kofferraum abdichten, oder die Schiebedachwasserabläufe, dass eine Abdämpfung 20 mm Vlies oben auf dem Kraftstoffbehälter drauf liegt, zwischen der Hecksäule und der Rückwand weitere Dämmmaßnahmen sind und Türverkleidungsextra-Dämmmaßnahmen. Also man hat festgestellt, dass halt dann der 126er nicht mehr ganz auf Höhe der Zeit war, weil der 7er doch eben ein gutes Produkt war. Mhm. Auch wenn man das nach draußen immer gesagt hat, ach, das interessiert uns nicht. Mhm. Und da können wir auch zitieren, Professor Niefer, seinerzeit Vorstandsvorsitzender von Daimler-Benz, da gibt es ein nettes Interview, das muss auch so 88, 87 gewesen sein. Und das war ja ein Tausendsasser. Sowas gibt es heute nicht mehr. Das war ja der Sohn, der Professor Niefer. Für mich als Kind übrigens, den Namen konnte ich auch schon als Achtjähriger sagen. Also für mich war Professor Niefer war Gott, weil das der Mercedes-Chef war.
Und das aber war sehr, ja, sehr, nicht so, wie man sich den Vorstandsvorsitzenden eigentlich vorstellt. Das war eher so eine robuste Natur. Ja, ne?
Also eher war es so ein bisschen bäuerlich, wäre falsch. Aber ich wollte gerade sagen, der Vater von ihm war irgendwie Hotelier oder Gastwirt. hat auch immer gerne mal zum Essen ein Schnäpschen getrunken, war auch ein Schwabe, hat auch Schwäbisch gesprochen, war jetzt auch nicht dick, aber untersetzt. Eher auch kleiner, so waren die ja früher alle eher. Ich glaube so 1,75. Jedenfalls dieser Mensch als Vorstandsvorsitzender, gibt es Bilder, ist Starfighter geflogen. Der konnte den fliegen, ja, weil er auch bei der Armee gewesen ist, also bei der Bundeswehr. Hat sich hochgearbeitet, glaube ich, vom Werkzeugmacher. Komplett alles Mögliche. War zur Einführung des 126ers, meine ich, es war nicht Produktionsvorstand, aber Produktionsleiter oder sowas. Also er war komplett dafür verantwortlich. War dann halt eben Mercedes oder Daimler-Benz Vorstandsvorsitzender. Und was ich sagen wollte ist, er wurde dann gefragt, was sagen Sie eigentlich zum V12 aus München? Ach, wissen Sie, mein Dienstwagen fährt schon länger, habe schon längst einen V12 drin, wir proben das. Wenn wir wollen würden, könnten wir. So sinngemäß. Also man war da einfach so robust und so relaxed, würde man sagen. Mhm. Ja, das ist halt das Bild, in dessen dieser 126er reingewachsen ist. Also man war schon sich bewusst, dass das das Tafelsilber ist.
Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten.
Das war's tatsächlich für heute mit dem Mercedes W126 und mit meinem Gast Marc Christiansen. Immer wieder erstaunlich, was für Details der liebe Marc über diese Baureihe und über Mercedes im Allgemeinen so parat hat. Und weil das so ist, gibt es nächste Woche natürlich auch noch einen dritten Teil zum Mercedes W126, in dem wir dann unter anderem über die Dieselmodelle des W126 sprechen, über die Besonderheiten der damaligen Produktion und übrigens auch ein bisschen genauer auf das S-Klasse Coupé eingehen, die Baureihe C126, nämlich auch, wenn mir das persönlich sehr wehtun wird, denn ich vermisse meinen 560 SEC schon wirklich sehr. Das wird mir im Lauf dieser Folge immer wieder klar. Und bevor ich gleich zu heulen anfange, sage ich einfach herzlichen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Mr. W126, bei Marc Christiansen und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche beim dritten Teil mit am Start seid. Hier bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Bis dahin, alles Gute, fahrt nicht zu schnell, euer Hans Neubert. Abonniert unbedingt diesen Podcast, damit ihr auch die nächsten Teil, den nächsten Teil. Abonniert unbedingt diesen Podcast, damit ihr auch die nächsten Folgen, den nächsten Teil dieser Folge, kann doch nicht so schwer sein, den nächsten Teil dieser Folge. Über die Besonderheiten der damaligen Produktion und überhaupt, übrigens auch ein bisschen, wieso überhaupt, überhaupt wollte ich gar nicht sagen. Übrigens wollte ich sagen. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Woche.